Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den schweizweit interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Und wir machen ja viel Politik, wir machen viel Wirtschaft, wir machen Kultur. Und wir wollen eigentlich immer so ein bisschen am Puls der Zeit sein. Und wir wollen auch nicht nur einseitig sein, sondern wir wollen gerne die politische Couleur möglichst breit können abdecken bei Aktiv Radio. Und heute freut es mich eigentlich fast dreifach, muss ich sagen. Erstens haben wir eine Vertreterin hier und mal nicht einen Vertreter, das ist schon mal sehr gut. Zweitens kommt sie aus dem Kanton Tessin, was mich extrem freut, weil das muss man mal schauen, wenn man bei uns raus schaut und das Wetter anschaut, dann wäre wahrscheinlich viel lieber im Moment im Tessin als in der deutschen Schweiz. Drittens ist sie Nationalrätin, sehr jung Nationalrätin geworden. Und das Vierte, naja, das kann man jetzt anschauen, wie man will, sie ist eine Grüne und politisiert eigentlich sehr stark am linken Ecke. Man sagt sogar, sie sei die drittlinkste Nationalrätin von der Schweiz. Und ich begrüße ganz, ganz recht herzlich die Greta Gysin, Jahrgang 1983, eben wie gesagt, Nationalrätin vom Kanton Tessin. Herzlich willkommen.
Merci vielmals. Danke, Daniel. Danke für die Einladung.
Greta, wenn ich sage Tessin, was denkst du, wenn wir Deutschschweizer Tessin hören? Was spüren wir und wie ist das different zu dem, was du spürst, wenn du Tessin hörst?
Ja, für Deutschschweizer ist Tessin Ferien. Das bedeutet Ferien, Feriendestination, Freizeit, Sonne, wie du gesagt hast. Wir, die im Tessin leben, für mich ist Tessin ein Zuhause. Wir, die im Tessin leben, wir wissen, dass es auch im Tessin regnen kann. Im Moment ist es wettermässig nicht unbedingt besser. Bei uns hat es geschneit in den letzten Tagen. Wie gesagt, für mich ist es wirklich ein Zuhause und es ist der Kanton, wofür mein Herz schlägt, wofür ich politisiere, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Es ist, glaube ich, schon eine kleine andere Wahrnehmung. Wir sehen natürlich auch, es ist nicht nur sonnig und schön im Tessin. Wir haben auch Probleme, die wir angehen müssen. Es ist nicht immer nur alles einfach.
Wie denkst du, wenn du träumst, Italienisch oder Deutsch oder so ein Mix?
Das kommt stark darauf an. Also wenn ich nach 3 Wochen Session träume, dann träume ich meistens dann, sehr politisch und auf Schweizerdeutsch. Aber ich bin zweisprachig aufgewachsen, von dem her träume ich auch sehr häufig auf Italienisch. Das ist meine erste Sprache. Es ist die Sprache, die ich besser kann. Es ist die Sprache, die ich auch die Literatur kenne, weil ich sie in der Schule gelernt habe. Es ist auch meine Lieblingssprache. Ich finde, es ist eine schönere Sprache als Deutsch oder Schweizerdeutsch. Aber ja, ich bin mir das gewohnt, auch auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch zu reden. Das, von dem her, das ist kein Problem. Französisch kann übrigens auch recht gut.
Das heisst also, wenn du über Sachen träumst, die nicht so schön sind, dann sind die auf Deutsch. Und sobald es eigentlich schön und sonnig wird, dann ist das Italienisch.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass politisch nicht schön ist. Politisch ist sehr spannend. Es ist einfach, wenn man so viel Zeit in Bern verbringt und dort dann ist die Sprache halt vor allem Schweizerdeutsch und Deutsch, dann kommt mein Hirn halt auch in den Rhythmus rein und in die Sprache rein. Aber für mich ist politisch oder Politik überhaupt nicht Schlimmes. Im Gegenteil, ich bin seit über 20 Jahren politisch aktiv. Es wäre komisch, wenn ich immer noch dabei wäre, ohne dass ich Freude und Spass daran hätte.
Du bist bei den Grünen aktiv. Also die Grünen sind ja noch nicht so wahnsinnig alt. Also wenn man eine FDP anschaut oder eine SP oder eine CVP jetzt von der Mitte hat, dann sind das alte, staatstragende Parteien. Die Grünen relativ modern. Was war die Beweggrund gewesen? A, dass du überhaupt grün geworden bist und B, warum bist du zu den Grünen gegangen?
Das ist in der Tat so. Die Grünen sind noch nicht so alt. Sie sind genau gleich alt wie ich. Die sind nämlich 1983 gegründet worden in der Schweiz. Was mich zu den Grünen bewegt hat, ist einfach die Überzeugung, dass wir viel mehr machen müssen für unsere Umwelt und damit die geschützt ist, weil von dem hängt all der Rest ab, das ganze Soziale, die ganze Wirtschaft, alles hängt von der Umwelt ab. Wenn wir die zerstören, dann können wir auch nicht mehr über Wirtschaftsprobleme reden oder über Kultur oder über Soziale, weil das ist die Basis von alles. Und das hat mich bewegt, zu den Grünen zu gehen. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, in andere Partei zu politisieren. Wir haben gerade dank dem, dass wir halt eine kleine jüngere Partei sind, nicht so starre Strukturen wie andere Parteien. Das erlaubt uns ein bisschen mehr Flexibilität und die geniesse richtig. Und ohne die könnte ich wahrscheinlich nicht so Spass haben an Politik, wenn ich es bei den Grünen habe.
Warum ist eigentlich Grün auch links? Ja, das habe ich eigentlich gar nie verstanden. Also wenn es uns ja gut geht und wir gerne die Umwelt frönen, also ich gehe auch gerne in einen wunderschönen Wald, ich gehe gerne auf schönsaftige grüne Wiesen und finde es auch nicht so lustig, wenn dort irgendwelche Chemikalien umeinander liegen, die dann in den Lebensmitteln letztendlich vorkommen. All das finden wir ja auch nicht so lustig, auch wenn man bürgerlicher Natur ist. Warum ist jetzt eigentlich das passiert, dass die Grünen nicht wirtschaftsorientiert sind und sagen, wir schauen einfach, dass die Wirtschaft keine Umweltsünde begeht, aber das ist super, oder? Das bringt im Prinzip Arbeit und dann geht es unseren Leuten gut. Warum ist eigentlich Grün gleich links?
Das ist die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und ich finde, es ist ein grosses Manko von bürgerlichen Parteien, dass sie sich nicht viel mehr um Umwelt kümmern. Weil Umweltpolitik oder der Schutz von unserer Umwelt, von der Basis von unserem Leben, von der Biodiversität, das müsste eigentlich nicht politisch gefärbt sein. Und diese Frage, die können sie mir schon stellen. Das kannst du mir schon stellen. Aber eigentlich müsste man sie viel mehr auch an bürgerliche Politiker stellen. Wieso tönt ihr euch nicht mehr um die Umwelt kümmern? Wieso tönt ihr nicht viel mehr daran setzen, dass wir die Basis von unserem Leben, von der Grundlage von unserem Leben viel mehr schützen, weil das ist ihr Manko und nicht meins. Und ich sage auch immer, eigentlich ist es absurd, dass es die Grüne Partei überhaupt muss geben muss, weil Umwelt ist etwas, das alle angeht, von links bis rechts, von jung bis alt, egal ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt. Umwelt ist einfach Grundlage von allem. Und dass man nicht in jedem Handel, in jeder politischen Aktion immer auch an die Umwelt denkt, das ist für mich ein Versagen der Gesellschaft. Und eben, wie gesagt, die Frage, die müssen wir mehr bürgerlichen Politikern stellen.
Darf ich gleich noch eine Frage? Eigentlich sehe ich das nicht ganz so. Ich denke, jeder Unternehmer, wo ein Herz hat, und das hat jeder Unternehmer eigentlich, der denkt auch an seine Mitarbeiter. Er denkt, wie geht es seinen Mitarbeitern daheim? Und er denkt auch, was machen meine Mitarbeiter, zum Beispiel, wenn sie Sport machen wollen, in den Wald gehen wollen, etc. Also, das ist ja ein unglaublicher Vorwurf, wenn man an einem bürgerlich orientierten, wirtschaftsorientierten Unternehmer sagt, da denke ich, nicht fast ein bisschen grün. Und ich habe es immer noch nicht verstanden, wieso links und Umwelt zusammengehört, oder? Links kann ja sogar sein, dass es so weit geht, wir reden auch noch über Gewerkschaften, dass Gewerkschaften so hart diskutieren, dass sie vielleicht sogar Unternehmen in eine Ecke drängen, wo sie gar nicht rein wollen und damit weniger Mitarbeiter können anstellen, schlechtere Löhne können zahlen letztendlich. Das Gegenteil von dem, was man eigentlich fort ist, ich habe es immer noch nicht begriffen, dass Umwelt und eine linke Position zusammengehört. Ich sehe es nicht.
Ich kann mich nichts anderes als wiederholen. Ich verstehe es auch nicht, wieso nur die linken Politiker und Politikerinnen sich um die Umwelt kümmern. Ich verstehe es wirklich nicht. Und für mich ist das ein grosses Problem, dass das nicht viel verbreiteter ist im politischen Spektrum. Und wenn es wirklich so wäre, dass alle UnternehmerInnen sich um die Umwelt würden kümmern, wenn sich alle Wirtschaftsvertreter um die Umwelt würden kümmern, wenn sich, egal von wo man kommt, in der Gesellschaft alle viel mehr um die Umwelt würden kümmern, dann würde unsere Umwelt nicht so aussehen, wie sie heute aussieht, mit den ganzen Krisen, die wir haben, mit der Klimakrise, mit der Biodiversitätskrise, mit allen EFAS, ein grosses Thema, wo wir jetzt angehen. Wir hätten nicht die Umweltprobleme, die wir haben, wenn es wirklich so wäre, dass sich alle so um die Umwelt würden kümmern. Und Umwelt, noch etwas nachher auf, aber Umwelt, da geht es nicht nur darum, dass man Freude hat, im Wald spazieren gehen. Da geht es darum, dass man sich wirklich darum kümmert und die Grundlagen von unserem Leben nicht zerstört. Und genau das machen wir jetzt mit unserem Gesellschaftsmodell.
Reden wir in diesem Fall über die Anzahl Menschen. Also die ja die Umwelt vermutlich belasten, das sind die Menschen, indem sie sich bewegen. Zum Beispiel vom Kanton Tessin laufend nach Bern und umgekehrt. Man bewegt sich einfach, weil der Arbeitsplatz ist am Ort X und leben tut man am Ort Y. Und jetzt haben wir ja dann die 10 Millionen Fragen, irgendeine, die auf uns zukommt. Als ich auf die Welt kam, ist die Schweiz etwa 4,5 Millionen gewesen. Und heute reden wir darüber, wir werden nicht mehr als 10 Millionen. Also eigentlich habe ich in meinem Leben fast eine Verdopplung mitgemacht von der Schweiz. Jeder braucht Ressourcen, jeder will sich bewegen, sei das in einem Auto, ob jetzt das ein Elektroauto ist oder ein Benzin- oder Dieselauto, das bleibe jetzt mal dahingestellt. Dann müssen wir eigentlich sagen, wir müssen wieder zurück auf 5 Millionen, wir müssen nicht auf 10 Millionen, wir müssen auf 5 Millionen, dann könnten wir wieder Haufen Grünflächen machen, wir müssen nicht ständig so viele Wohnungen bauen, das wäre alles nicht nötig und dann wären wir einsam und glücklich nachher.
Ja, es gibt ein Grundproblem in diesem Gedanken. Und zwar ist es das, dass die Umwelt keine Grenzen kennt. Grenzen sind ein künstliches Konstrukt, menschengemacht. Und Umweltprobleme enden nicht an der Grenze.
Also jetzt die Schweizer das Grenzen, heisst, also Europa, weltweit.
An die Schweizer Grenzen. Also es ist eine Illusion, irgendwie zu denken, dass wenn wir die Anzahl Menschen, die in der Schweiz leben, begrenzen, dass wir dann der Umwelt einen Gefallen machen. Weil ob wir jetzt CO2-Ausstoß in Osteuropa, in Afrika oder in der Schweiz, global spielt es überhaupt keine Rolle. Und darum müssen wir alle zusammen daran arbeiten, dass wir zum Beispiel die CO2-Emissionen, die Klimaemissionen können reduzieren, damit wir weltweit an einen guten Punkt kommen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das in der Schweiz passiert oder sonst irgendwo.
Aber wenn wir 5 Millionen wären, anstatt 10 Millionen, würden wir die Hälfte von der Problematik produzieren. Wir brauchen auch viel weniger
aber
Platz.
Aber das betrifft ja nur die Schweiz. Es ist einfach viel zu klein gedacht.
Ja, aber du bist ja Nationalrätin von der Schweiz, oder? Du bist ja jetzt nicht UNO-Abgesandte, oder? Sondern du bist in der Nationalrätin von der Schweiz, also reden wir doch über die Schweiz. Also noch einmal, ich finde, es ist einfach ein so hergeschmissenes Argument. Klar will ich nicht 5 Millionen Schweizer, das will ich nicht. Ich will nur eigentlich sagen, wenn wir die nackten Zahlen würden laufen würden und wir hätten keine Migration und nichts gehabt, und wir wären jetzt auf 5 Millionen, dann hätten wir auch nur die Hälfte von der Problematik.
Also ich habe zuerst einfach nur erklärt, wieso das eine Illusion ist und wieso das auch ein ziemlich dummer Gedanke ist, irgendwie zu denken, dass wenn man die Anzahl Menschen, die nicht in der Schweiz wohnen, beschränken, dass man dann der Umwelt einen Gefallen macht. Das ist ein Argument, das einfach nicht verhält.
Also will man die alles importieren, Problem, darum, andere, oder? Will man die CO2 importieren?
Weil Grenzen ein künstliches Konstrukt
sind. Das verstehe ich.
Das andere Argument gegen die 10 Millionen Schweizer Initiative ist, wirtschaftlich. Es ist wirtschaftlich. Wir würden unsere Wirtschaft, und da kommen wir zu den Grünen, die nicht wirtschaftsfreundlich sind. Vielleicht müssen wir sich auch fragen, ob die SVP wirtschaftsfreundlich ist, wenn sie solche Initiativen lanciert. Wirtschaftlich gesehen, wir sind darauf angewiesen, auf Leute, die vom Ausland in die Schweiz kommen, arbeiten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir genug Arbeitskräfte haben, zum Beispiel, damit wir unseren Bedarf im Pflegebereich können decken. Wenn diese Initiative durchkommt, dann würden wir nicht nur der Umwelt überhaupt keinen Gefallen machen. Man hätte überhaupt keinen Vorteil von umwelttechnisch. Man hätte auch wirtschaftlich ein riesiges Problem.
Was ist für die Umwelt? Das ist jetzt eine Frage. Also wenn wir immer mehr Quadratmeter zupflastern mit irgendwelchen Gebäuden, damit die Leute und Menschen können wohnen und leben. Und zwar anständig leben, also nicht in einem Kämmerchen auf 10 Quadratmeter, sondern so und so viele Quadratmeter, wo man kann sagen, ist eigentlich einigermaßen menschenwürdig für die Schweiz. Da braucht es einfach mehr Platz.
Oder man muss verdichten.
Okay, verdichten, das heisst in die Höhe hochgehen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Es braucht eine gute Raumplanung. Es braucht eine gute Raumplanung. Und ich sage nicht, dass wenn die Anzahl Menschen, die in der Schweiz leben, zunimmt, dass das nicht mit Herausforderungen verbunden ist. Natürlich hat es Herausforderungen und die muss man angehen. Die muss man absolut angehen. Verdichtet zu wohnen wäre ein Thema, aber wir haben auch im Bereich Mobilität haben wir gewisse Sachen, die wir müssen angehen. Wir wissen, zu gewissen Tagesstunden sind unsere Strassen voll verstopft. In den Zügen haben wir auch Mühe, einen freien Platz zu finden. Das sind Herausforderungen, die man angehen muss. Aber man tut es nicht lösen, indem man einfach eine künstliche Zahl in die Verfassung schreibt.
Etwas, was uns ja sehr beschäftigt, ist die Energie. Wir sagen, können wir das alles mit Strom lösen oder können wir das nicht? Brauchen wir weiterhin die fossilen Brennstoffe, damit wir uns bewegen können, damit unsere Firmen laufen oder irgendeine Presse, die muss mit Gas betrieben werden, kann man die auch mit Strom betreiben. Fakt ist, wenn man immer mehr Strom wette, sei das für Fahrzeuge oder sei das für Maschinen oder andere Sachen, dann braucht es halt mehr Strom. Und das braucht es halt nicht nur am 31. Juli, sondern es braucht es auch am 30. Dezember zum Beispiel, wenn es regnet und schneit und dunkel ist, braucht es das auch. Wie ist deine Position zum Ausbau von der Solarenergie? Und siehst du, dass wir eigentlich jetzt schon genug gemacht haben? Wir haben uns schon genug Probleme mit dem eingebrockt? Oder sagst du, Jungs, einfach Und Frauen einfach weitermachen, einfach jedes Dach vollpflastern mit Solarenergie. Und im Sommer haben wir noch mehr Strom und im Winter haben wir immer noch keinen.
Also Solar ist einfach ein Pfeiler von der Energietransaktion, die wir jetzt in den Weg bringen. Und es ist klar, dass wir unser Potenzial überhaupt nicht nutzen. Nicht nur im Tessin, dort sind wir auch weit hinein, obwohl wir eigentlich der Sonnenkanton sind und ein enormes Potenzial hätten. Wir könnten unseren Bedarf vollständig mit Solarenergie decken und wir sind noch nie nicht. Und leider hat es auch in den letzten zwei Jahren abgenommen, der Ausbau von Solarenergie. Auch schweizweit ist man weit hinein, auch im internationalen Vergleich. Übrigens, das ist ein Fehler. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Energiesparmaßnahmen einleiten. Also wir können nicht weiterhin so viel Energie, so viel Strom brauchen, wie wir heute brauchen. Und dort wissen wir auch, dass wir ein riesiges Potenzial haben, zum Beispiel mit dem Gebäudesanierungsprogramm. Und der dritte Pfeiler sind natürlich die Speicher. Und man muss die Energie, die man produziert, wenn man dann kann produzieren, das heisst, wenn die Sonne scheint, die muss man auch noch mit speichern, damit man sie eben dann auch hat, zur Verfügung hat, wenn sie nicht gerade produziert werden.
Wir reden ja nicht unbedingt von der 24-Stunden-Energie. Das ist ja nicht so ein grosses Problem. Also ich habe ja eine Solartechnologie auf dem Dach und ich habe bei mir einen Speicher ins Haus hinein tun und ich kann nachher zu oben das brauchen, was durch den Tag tatsächlich. Von der 24-Stunden-Energie, ich glaube, diese Problematik scheint man mit der Solarenergie recht gut im Griff zu haben. Den Winter hat man dort immer noch nicht im Griff, aber wenigstens mal Tag, Nacht.
Gut, Speicher ist natürlich nicht nur die Batterie, die man im Keller hat. Das sind auch die grossen Wasserspeicher zum Beispiel. Und die brauchen wir. Die brauchen wir, um zum Beispiel die Energie für den Winter zu speichern.
Genau, da muss man Wasservorhalten, damit man Strom produzieren kann. Und für das wissen wir, müssen wir ja erstens mal mehr Stauseen haben und zweitens müssen wir die Wände aufbauen, damit die Stauseen mehr Kubikmeter Wasser können fassen. Aber auch dort hat man immer wieder Opposition. Also auch das bringt mich ja nicht richtig an.
Aber das stimmt jetzt auch wieder nicht. Es hat einen runden Tisch für Wasserkraft, wo man sich geeinigt hat auf 15, 16 Projekte für den Ausbau von Wasserkraft in der Schweiz. Und dort hat man das zusammen mit den Elektrizitätswerken, mit dem Umweltdepartement, mit den Umweltorganisationen haben wir sich geeinigt. Und man geht jetzt in die Richtung und das wird gemacht, die Projekte kommen.
Gut, also nehmen wir an, es klappt tatsächlich einigermaßen mit dem Wasser. Ich sehe es noch nicht ganz, weil es immer noch Verbände, die jedes Mal wieder einen Einspruch haben und das eben immer noch dürfen und können machen tatsächlich.
Das ist auch vom Volk so gewollt. Es hat eine Volksabstimmung gegeben, wenn man das wollen abschaffen, das Umweltbeschwerderecht. Und das Volk hat grossmehrheitlich gesagt, nein, wir wollen das und das soll bleiben.
Eben, das Recht können wir einfach nicht vorwärts, oder?
Aber das stimmt nicht. Ich habe gerade gesagt, bei diesen 16 Projekten, es ist keine Einsprache mehr hängig. Man muss sich einfach an den Tisch hocken und zusammen nach Lösungen suchen, die umweltverantwortlich sind und die nicht das Recht widersprechen. Weil was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wenn einmal ein Einspruch gemacht wird von einer Umweltorganisation, dann gibt es eine Rechtsgrundlage, auf die Einsprache dann basiert. Und wenn die Umweltorganisationen die Einsprache gewinnen, und es ist, ich will jetzt keine Zahl nennen, weil ich es nicht weiss, auswendig, wie viele sind, aber es ist eine Mehrheit von den Einsprachen, die gut geheissen werden von den Gerichten, das heisst, dass im Projekt etwas war, das rechtswidrig ist, das nicht dem Recht entspricht. Und da kann man noch lange sagen, ja, die Umweltorganisationen die sind alle böse und wollen alles verhindern, aber wir haben auch einen Rechtsstaat in der Schweiz. Und es ist doch auch gut, dass man durchflugt, dass der eingehalten wird.
Reden wir noch ein bisschen über Technologie. Also wir haben mal gesagt, wir machen Solarflächen auf den Dächern und wir machen mal Batterien in den Keller runter. Das ist sicher mal gut. Das heisst, meine 24 Stunden habe ich bei meinem Gebäude dann einigermaßen im Griff. Aber jetzt geht es ja ins Quartier raus und dann geht es in die Region raus und dann geht es in die Schweiz raus. Das bedeutet, dass wir nachher ein paar Millionen Dächer haben, die, wenn die Sonne scheint, übermässig viel Strom produzieren. Und wenn keine Sonne scheint, haben wir einen übermässig grossen Mangel. Warum wird die Winterdiskussion, und die muss man ja jetzt eigentlich eins zu eins wirklich führen. Oder? Mich interessiert eigentlich nicht, was passiert, wie gesagt, am 31. Juli, das ist mir nämlich gleich, dann bin ich nicht daheim und brauche Strom, sondern bin ich am Sünneln und bin froh, dass ich in der grünen Natur raus kann sein. Aber mich interessiert, was ist Oktober, November, Dezember, Januar, Februar zum Beispiel. Oder? Das interessiert mich sehr stark und wir haben heute noch keine Technologie, keine, auch mit Wasservorrat, nicht mit Wasserstoff produzieren. Es gibt einfach nichts, wo man die Wintermonate könnte vollkommen klimaneutral abdecken.
Also, dass es von der Technologie her klappt, das ist erwiesen. Das ist es so. Wir sind keine Techniker, wir können das jetzt da nicht im Detail diskutieren, aber es ist erwiesen, dass es funktioniert. Was natürlich stimmt, ist, dass wir das nicht autark schaffen. Wir werden weiterhin im Winter müssen eine gewisse Menge von Strom importieren aus dem Ausland. Das ist so.
Und wie machen die den Strom, die aus dem Ausland? Wie produzieren die den?
Zum Beispiel mit Windkraftwerken. Zum Beispiel mit Windkraftwerken, die gerade im Winter produzieren. Also, und das müssen wir übrigens in der Schweiz auch mehr ausbauen. Windkraftwerke, Solaralpin, also Solarstrom in den Alpen. Muss man ausbauen, haben wir auch mitgetragen im Parlament als Grüne und wie gesagt die Speicher. Mit einer Menge von Strom, die noch im Winter importiert wird. Das ist so, wir werden in der Schweiz nicht autark sein, aber von der Technik gesehen, von der Technologie her gesehen, es ist möglich.
Aber der Winter ist für mich so, lieber St. Florian, zünd lieber andere Häuser an. Also der Primärimport kommt aus Frankreich und das sind alles Atomkraftwerke. Das sind sogar Atomkraftwerke, die relativ schwere Strahlungen produzieren, die nicht nur mit Uran funktionieren. Und das tun wir einfach schlichtweg importieren. Da kommt viel aus Deutschland. Deutschland ist immer noch einer der ganz grossen Kohleverbrenner. Einer der grössten Umweltsünder überhaupt. Also eigentlich sollten wir ja Konsequenzen und sagen, wie verhindern wir das, dass wir im Winter im Prinzip genau auf die Umweltsünder müssen zugreifen.
Wir verhindern das, indem wir in der Schweiz endlich vorwärts machen mit der Energietransition, mit der Energiewende. Wir müssen erneuerbare Energien in der Schweiz produzieren. Wir müssen Speicherkraftwerke bauen in der Schweiz, um die Energie zum Strom zu speichern für den Winter. Und wir müssen Sparmaßnahmen, also Strom, weniger Strom konsumieren. Und mit diesen drei Sachen schaffen wir es, den Bedarf von ausländischem Strom auch im Winter auf ein Minimum zu reduzieren und dann kann man dann auch wählen, von wo man es importiert und nein, man muss es nicht aus Frankreich importieren und doch, man kann es aus Deutschland, wo auch sehr viel mehr gemacht hat für erneuerbare Energien als die Schweiz.
Ist immer einer von den grössten Kohleverbrenner überhaupt?
Das hat aber, ich glaube nicht, dass man das im Detail heute diskutieren könnte, das hat aber auch damit zu tun mit dem Ukraine-Krieg, dass sie wieder müssen umstellen mussten, dass sie sind sehr
also kompliziert. Die Atomkraftwerke sind abgestellt worden in Deutschland, müssen wir einfach sehen, oder?
Genau, und sie haben wieder vermehrt müssen Kohle produzieren wegen dem Ukraine-Krieg, weil sie weniger Gas können importieren. Nicht, dass Gas jetzt der beste Weg wäre, zum Strom zu produzieren, aber das hat kompliziert.
Also, Fakt ist ja aktuell, dass wir folgendes Problem haben, dass wir zwar die Batterie haben im Keller und jetzt gehen wir raus ins Quartier. Und im Quartier haben jetzt die ganz Grossen etwas ganz Cooles herausgefunden, dass sie Grossbatteriespeicher für Quartierspeicher herstellen. Regionale Speicher. Und die Speicher, die warten nur darauf, dass das Netz entweder über 50 Hertz übergeht oder unter 50 Hertz. Also wir wissen, ein stabiles Stromnetz läuft nur bei 50 Hertz. Bei 50,2 Hertz kommt das schon ins Flattern und bei 49,8 Hertz kommt das Ding auch ins Flattern. Das ist etwas unkompliziertes, im Prinzip die 50 Hertz auf dem 230 Volt Netz permanent aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommen die grossen, die multireichen Stromgiganten hier in der Schweiz und bauen solche regionale Werke auf. Jetzt wird daran beteiligt mit Steuergeldern mal zum Bauen von dem Ding. Und zweitens, wenn sie Strom abgeben, kommen sie übermässig viel Geld über, weil sie zur Stabilisierung des Netzes mithelfen. Das Gleiche ist aber auch, wenn sie entgegennehmen, wenn es zu viel Strom drauf hat, dass sie sofort ihre Batterie laden. Das heisst, die Batterien, die sind eigentlich primär, stehen die da, die warten nur darauf, dass sie irgendetwas machen müssen. Ein völliger, totaler Unsinn, um überhaupt Stabilisierung in der Region herzubringen. Jetzt gehen wir weiter und jetzt gehen wir aus dem Quartier raus, wir gehen aus der Region raus und jetzt haben wir weitere Stabilisierungsmaßnahmen müssen machen. Jetzt bauen wir Gaskraftwerke aufbauen. Es sind nicht einmal Kombikraftwerke, die man noch nutzen kann für die Abwärme etc. Sondern die stehen nur umeinander und die Gaskraftwerke, die wir bis jetzt aufbauen, die sind nur umeinander gestanden. Die haben gar noch nie funktioniert, damit sie mega viel Gas können verbrauchen, um unser 50 Hertz Netz in der Schweiz innen zu stabilisieren. Also das Ganze ist doch eigentlich ein Schuss total in den Rücken rein. Es macht alles viel teurer. Und bis die Seen so weit sind, übrigens, der Stausee kann nicht in Sekunden reagieren, das kommt dann noch dazu, oder? Das Netz geht in Sekunden geht das zusammen. Wir haben das gesehen in Spanien, wir haben das gesehen in Portugal, was das eigentlich bedeutet, wenn plötzlich irgendein grosser Stromgigant einfach plötzlich keinen Strom mehr liefert, dann geht das ganze Netz in sich zusammen. Also, ich fasse zusammen, es ist eine wunderschöne Philosophie, das mit Solar und Wind können zu machen. Aber Fakt ist, das Gerät, das gebaut werden muss, ist so sauteuer und so unintelligent. Und das tut man einfach verschwiegen, dass die Alternativenergie ohne die Pufferenergie gar nicht funktionieren kann.
Ich finde es schon noch spannend, dass man da Wissenschaft mit Philosophie bezeichnet und abwertend übrigens, als wenn Philosophie etwas Negatives wäre. Aber es ist ja wirklich nicht ein philosophischer Diskurs, den man da macht. Es ist ein wissenschaftlicher Diskurs. Das ist wissenschaftlich analysiert worden, durchgestudiert, durchgerechnet worden. Man weiss, es funktioniert. Ja, Netzstabilität ist ein grosses Thema und damit wir die Netzstabilität erreichen, brauchen wir dezentrale Produktion. Gerade die dezentrale Produktion, die zum Beispiel Solaranlagen können sichern können. Und wir brauchen das Stromabkommen mit der Europäischen Union. Das dient auch und ist auch essentiell für die Netzstabilität in der Schweiz, damit wir eben die Blackout-Situationen, die du erwähnt hast, können vermeiden. Es ist ein kompliziertes Thema und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Leute, die eigentlich keine Kompetenzen haben in diesem Bereich, einfach ein kleines Wissen, weil sie hier und dort etwas gelesen haben, darüber dann das Gefühl haben, sie wissen es eigentlich besser als die ETH-Professoren und Professorinnen. Ich glaube, wir können uns darauf beschränken, auf die politische Diskussion. Es ist eine Frage vom politischen Willen. Will man in Richtung Energiewende gehen? Will man unabhängiger werden von fossilen Energien? Will man einen Beitrag tragen zur Klimawende oder will man das nicht? Das ist die Frage. Es ist nicht eine technische Frage. Möglich ist es. Es ist eine politische Frage. Will man das oder will man es nicht? Für mich ist die Antwort klar. Ich möchte Energiewende. Ich möchte in Richtung Zukunft gehen. Und ich möchte für meine Kinder auch eine Welt, wo es sich noch lohnt zu leben, weil man gute Lebensqualität kann sichern kann.
Also du kannst ins Archiv gehen von Aktivradio und da sind relativ viele ETH-Professoren an dieser Position gestanden, wo du jetzt bist. Und die haben zum Teil gesagt, no chance, keine Chance. Die sind durch alle Sachen durch, die sind durch Wasserstoff durch, die sind durch Festbatterien durch, die sind durch alles durch und haben gesagt, no chance. Wir laufen in eine Problematik hinein und der Vorwurf darf ich dir gerade zurückgeben. Also was noch viel schlimmer ist eigentlich, wenn man einfach sagt, ja, es gibt einen Haufen Professoren, die sagen, es stimmt, das ist tipptopp und darum bin ich jetzt auch dafür. Also,
es war nicht ein Vorwurf an dich gewesen. Es ist einfach eine allgemeine Feststellung über die Diskussion, die stattfindet über Klimakrise, über Energiewende und ich finde es schon erstaunlich, wie viele Leute eine Meinung haben, obwohl sie nicht wirklich eine Ahnung haben. Ich wiederhole, es ist eine Frage vom politischen Willen, will man in die Richtung gehen oder nicht. Es ist nicht ein persönlicher Vorwurf an dir, es ist einfach eine allgemeine Feststellung
über Diskussion. Also es wäre interessant von Professor Knutti, ist ein ETH-Professor in Lausanne, mal über die Energiespeicher das zu hören. Nicht nur bei uns, was er bei uns war, sondern auch über alles, was er darüber geschrieben hat. Jetzt noch eine zweite Frage. Also, du hast das Stromabkommen mit der EU erwähnt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da sind ja die Meinungen auch sehr different. Also, die Bergkantone haben ein bisschen Angst, dass ihre Stauseen missbraucht werden nachher von der EU. In Zukunft, dass die EU nachher sagt, wenn sie dürfen gefüllt werden und wenn dass sie nicht dürfen gefüllt werden. Und dass die Durchleitung durch die Schweiz durch, eigentlich ein wahnsinnig markanter Teil ist. Also allein in die Kanton nach Italien lässt etwa 30 bis 40 Terawattstunden nach Italien runter. Und der Verbrauch von der Schweiz selber, wo wir produzieren also jetzt für die Italiener, ist rund etwa 10 Terawattstunden. Also man kann davon ausgehen, dass etwa 30 Terawattstunden mehr durch den Tessin durchlaufen, wo wir überhaupt gar nicht im Griff haben. Ich bin mal dieser Geschichte hinterher und habe gesagt, einfach mal, was würde passieren, wenn die Schweiz morgen würde die Durchleitung verhindern nach Italien. In Italien gäbe es einen totalen Blackout. Ohne dass ich sage, das müssen wir jetzt machen, sicher nicht, oder? Sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber die Position von der Schweiz mit diesen Durchleitungen ist enorm stark. Und das Stromabkommen könnte ein reines technisches Stromabkommen sein, wo man einfach sagt, auf einer A4-Seite, wir helfen einander gegenseitig. Ohne, dass man ein mehrhundertseitiges Dokument macht mit irgendwelchen institutionellen Problematiken hinten dran. Also wenn wir nicht mehr mitmachen, die Schweiz nicht mitmacht, dann ist in Europa zappenduster. Es ist so, dass der Strom wird umgelenkt werden. Es kommt sehr viel Strom Entschuldigung, von Deutschland und von Frankreich. Und wenn wir das würden abstellen, wenn ihr im Tessin ein paar Masten würdet killen, oder, dann wäre in Europa zappenduster. Der Strom kennt ja keine Wege, wo er einfach durchgeht direkt. Sondern er wird dann einfach irgendjemand umgeleitet. Also, das kann Tschechien sein, das kann irgendjemand durch sein. Laufen die Elektronen, um irgendwie nach Italien zu gelangen. Aber das Netzstabilität wäre hin und Europa wäre im Dunkeln. Also die Schweiz ist sacke wichtig und darum ein Stromabkommen jederzeit, aber bitte ein technisches Stromabkommen und kein politisches.
Mir ist das absolut klar, dass die Schweiz wichtig ist für Europa. Darum sind wir ja in eine Verhandlung gegangen. Und in der Verhandlung geht es nicht darum, dass wir alles rausholen und die anderen nur einen Nachteil haben, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen, genau wie du gesagt hast. Und da muss man sich dann einfach finden. Von dem Abkommen profitiert die Schweiz, von dem Abkommen profitiert auch Europa. Und nur so ist man zu einem Ergebnis gekommen. Ich meine, wenn nur die Schweiz profitieren oder nur Europa profitieren, dann wäre das nicht stand gekommen. Und das gilt übrigens in jedem Abkommen von dem Stabilisierungspaket. Es ist ein Geben und ein Nehmen, wie es auch in jeder Verhandlung muss sein. Und das heisst, dass es ein gesundes Ergebnis
ist. Also das sehen wir genau gleich. Die Problematik wird ja einfach die sein, und das werden die Schweizer vermutlich dann ablehnen. Das ist das fortlaufende Recht. Man weiss nicht, was nachher kommt. Oder? Also man tut im Prinzip einen Vertrag am Tag X unterschreiben und dann kennt man das Recht tatsächlich und sagt, unter diesen Voraussetzungen ist das eigentlich gut. Aber auch beim Stromabkommen, all die Abkommen unterliegen ja der institutionellen Fortsetzung und das ist für viele Schweizer einfach ein riesiges Problem.
Gut, ob es die Schweiz dann wird ablehnen oder nicht, das werden wir sehen. Wir kommen dann noch zur Abstimmung und zum Abstimmungskampf. Ich bin der Meinung, dass gerade in unsicheren Zeiten wie die jetzigen, und wir wissen, wie unzuverlässig andere Handelspartner sind, Stichwort Vereinigte Staaten, umso wichtiger in diesen instabilen, unsicheren Zeiten ist es, dass man mit den wichtigsten Handelspartnern gute Beziehungen hat. Also ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass man das dann auch versteht, wenn man im Abstimmungskampf dann intensiver darüber diskutiert. Und das mit der Rechtsübernahme, man darf auch nicht vergessen, dass alles noch durchs Parlament dann muss gehen. Also jede Änderung muss wieder durch das Schweizer Parlament gehen, mit allen Wegen von der direkten Demokratie, die wir kennen.
Sprichst also nachträglich, also wenn wir jetzt das unterschrieben hätten?
Wenn wir es unterschrieben hätten, wenn wir das Stabilisierungsabkommen annehmen und dann Rechtsänderungen gibt, die wir in der Schweiz müssten oder könnten übernehmen, dann geht das noch durch unser Parlament, durch die Bundesversammlung, mit allen Mitteln von der direkten Demokratie, die wir gerne kennen. Das heisst zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen. Wir sind dann nicht gezwungen, das zu übernehmen. Natürlich, wenn wir es nicht übernehmen, hat das Konsequenzen. Das ist ja natürlich normal, dass es so ist. Aber es ist überhaupt nicht so, dass wir dann nichts mehr zu melden hätten in der Schweiz.
Wir wissen einfach nicht, was für Repressionen auf uns zukommen, wenn wir nachher etwas nicht übernehmen. Aber wenn es geht das Parlament sagt nein, dann wissen wir nicht ganz genau, welche Repressionen die EU wird ergreifen.
Ja, das ist klar. Das müssen wir dann abklären. Und das ist dann ein Abwägen. Wird man das in Kauf nehmen? Wird man das ablehnen mit den Konsequenzen, die das dann hat? Oder nimmt man es halt an, weil man der Meinung ist, doch insgesamt ist das halt eine gute Sache. Oder es ist besser, wenn man es annimmt, als wenn man es ablehnt. Es gibt keinen Automatismus. Das stört mich. In dieser Diskussion, die sagen, es gibt einen Automatismus und wir müssen das Recht dann annehmen in der Schweiz und einfach zu uns machen, das stimmt nicht. Das ist einfach gelogen.
Einfach die EU kann einseitig ändern, wir nicht. Also die EU kann Rechtsentwicklung machen, auch wenn ihr im Parlament noch darüber dürft reden, müssen wir fast ja sagen dazu, weil allenfalls Konsequenzen viel zu gross sind. Also die werden immer abwägen und sagen, okay, wir müssen ja sagen, weil Konsequenzen sind einfach riesig. Und dann sind wir ja eigentlich nicht mehr frei der Entscheidung.
Doch, wir sind frei. Wir sind frei. die Rechtsentwicklung, die müssen wir dann analysieren und wir sind frei zu sagen, ja, wir übernehmen es, nein, wir übernehmen es nicht. Und es ist eine Abwägung. Und wenn man zum Schluss kommt von der Abwägung, es ist besser, wenn wir es annehmen, dann nehmen wir es an und sonst lehnen wir es ab. Es ist übrigens ein Mechanismus, den wir heute schon kennen, mit dem Schengen-Dublin-System. Wir haben das immer wieder, wir sind frei im Parlament, das zu annehmen oder zu ablehnen. Natürlich, wenn wir es ablehnen, dann hat es Konsequenzen, dann sind wir halt nicht mehr dabei. Schon heute, wenn wir es ablehnen, die Weiterentwicklungen von Schengen-Dublin, dann wären wir nicht mehr in diesem System drin, mit allen Konsequenzen, die es hat. Und bis heute ist mir immer zum Schluss gekommen, es ist doch besser, wenn wir die Rechtsentwicklungen, die nicht nur immer negativ sind, übrigens, wie ich auch noch gesagt habe, wenn wir die Rechtsentwicklungen annehmen, bis heute ist mir zum Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn wir sie annehmen. Übrigens, alles ist auch heute, dass die Weiterentwicklung von Schengen-Dublin ist, auch, gibt es auch heute die Möglichkeit, ein Referendum zu ergreifen. Es ist nie gemacht worden. Wieso? Weil man wahrscheinlich davon ausgeht, wir würden in einer Volksabstimmung nicht gewinnen.
Wenn wir gerade über das Referendum reden, willst du, dass das obligatorische Referendum kommt für die EU-Diskussion? Oder willst du das, was der Bundesrat auch hat, dass man sagt, jawohl, unterschreiben und bitte kein obligatorisches Referendum? Also wenn niemand das Referendum ergreift, dann geht das einfach durch wie Butter und ist dann halt so wie es ist, ohne dass das Volk überhaupt eine Stellung nehmen
konnte. Ich möchte eigentlich, dass wir das machen, was in unserer Verfassung steht.
Und was steht in der Verfassung?
Und wenn man unsere Verfassung liest, dann sieht man, dass für das Stabilisierungspaket eigentlich ein fakultatives Referendum genug ist. Das heisst nicht, dass man sich im Parlament nicht um die Frage muss kümmern muss und das Parlament nicht zum Schluss kann kommen, es hat so eine Tragweite, dass wir der Meinung sind, es muss ein obligatorisches Referendum geben. So oder so, wir werden darüber abstimmen, es wird eine grosse Diskussion geben, es wird nicht einfach so wie Butter durchgehen, es wird eine Diskussion geben, es wird eine Volksabstimmung geben. Und was mich auch stört und wirklich ganz, ganz zentral und fest in dieser ganzen Diskussion ist das Argument, dass ein obligatorisches Referendum demokratischer ist als ein fakultatives. Es sind beides Instrumente von unserer Demokratie. Es sind beide Volksentscheide. Beim einen kommt noch ständig mehr dazu. Es sind aber beide demokratische Entscheide. Es ist einfach in unserer Verfassung steht, wenn untersteht ein Erlass am obligatorischen Referendum und wenn
ich finde das super, wenn du eine Verfassungsinterpretation lieferst jetzt hier am Mikrofon und vorher hast du die ETH-Professoren beizogen beim Strom, jetzt so schnell Professoren beiziehen bei dieser Geschichte und zwar die Frage nach der Verfassung, da gibt es Frau Epine beispielsweise, die sagt, jawohl, das ist deine Meinung, die Verfassung ist nicht geritzt, es braucht kein obligatorisches Referendum. Und dann haben wir Professor Richli, der 180 Grad andere sagt und sagt, hey, sind ihr eigentlich nicht ganz putzt, leset doch das Ding mal einig und überlegt euch mal, wie viel demokratische Recht, dass ihr nachher verliert oder nicht mehr habt oder unter Zwangsläufigkeit kommt. Und das ist sicher wichtiger als irgendeine Horninitiative bei den Kühen oder so etwas, wo mal ein obligatorisches Referendum unterstellt ist.
Nein. Aber da tut man jetzt einfach zwei Sachen vermischen. Die Horn-Initiative, das ist eine Volksinitiative. Und in unserer Verfassung steht, Volksinitiative, weil es eine Verfassungsänderung zur Folge hat, braucht es doppelte mehr, Volksmehr und Ständemehr. Und in dem Fall hingegen vom Stabilisierungspaket, da es stimmt, es gibt unterschiedliche Meinungen, wir haben es gehört, das ist so. Fragt zwei Juristen, hast drei unterschiedliche Meinungen, sagt mir doch immer, es ist in dem Fall nicht anders. Ich bin der Meinung, dass es fakultative Referendum genügt, weil es in unserer Verfassung nach meiner Interpretation, die teilt ist, zum Beispiel von der Professorin Epine, aber auch von anderen, vom BJ übrigens auch, vom Bundesamt für Justiz, ich bin der Meinung, dass es fakultativ gerechtfertigt ist in dem Fall. Man kann anderer Meinung sein, es wird eine politische Diskussion sein darüber, so wie man dann entscheidet. Es gibt einen demokratischen Entscheid, egal ob es nur ein fakultatives, also nur, egal ob es ein fakultatives oder ein obligatorisches Referendum
ist. Also die Frage vom Referendum ist ja eigentlich die, weil man dieser Sache nicht ganz traut. Also wenn man das obligatorische Referendum zulässt, dann spielen die Stände eine Rolle. Und dann hat man eigentlich Angst, wenn man Befürworter ist von diesem EU-Paket, dass die Stände das Ding könnten abgehen lassen. Das zwar die Städte sagen alle ja, die ländlichen Kantone sagen vielleicht nein. Und wenn man anschaut, Zürich mit so vielen Wahlberechtigten und Stimmberechtigten, Basel mit vielen Stimmberechtigt etc. Also kann man sagen, die grossen Städte, Lausanne gehört vielleicht auch noch dazu, die können das Ding einfach zu Boden fahren. Die können einfach sagen, jawohl, wir wollen das haben. Jetzt hat man Angst, man hat Angst vor dem Kanton Uri. Ich würde auch sagen, Angst vor dem Kanton Tessin sogar. Ich bin nicht sicher, ob die das würden akzeptieren. Das werden wir dann sehen. Der Kanton Schweiz, der Kanton Obwalden, Nidwalden, Appenzell, Innerrhoden, Ausserrhoden. Also die sagt man eigentlich, man lässt sie völlig draussen. Dann kommt das Argument, jawohl, ist denn ein Appenzeller 17 Mal mehr wert als ein Zürcher, oder? Aber das gilt ja immer. Das gilt immer. Immer auch dann, wenn eine Initiative ist und das Ständemeer verlangt wird. Wieso habt ihr eigentlich Angst vor dem Ständemeer?
Wieso habt ihr Angst vor dem Volksmeer? Ich tue dich jetzt auch in das Lager. Ich höre raus, dass du da kritisch bist dem Stabilisierungspaket gegenüber. Wieso habt ihr so Angst vor dem Volksmeer? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt die Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen nicht überzeugen, dass das eben kein gutes Abkommen ist? Und darum pocht ihr darauf, dass es ein obligatorisches Referendum ist, obwohl eigentlich die Mehrheit der Juristen und Juristinnen, die sich geäussern, sagen, ein fakultatives Referendum wäre eigentlich das, was unsere Verfassung sagt. Ich habe Angst davor, dass wir unsere Verfassung anfangen zu interpretieren, je nachdem, was es für ein politisches Thema angeht. Unsere Verfassung gibt uns die Regeln vor, wie unser politisches System funktioniert. Und man kann das nicht einfach ändern, wenn man der Meinung ist, es ist jetzt meinem Anliegen, meinem persönlichen Anliegen, meiner persönlichen Meinung besser dient, wenn man es ein bisschen uminterpretiert, wenn man es ein bisschen anders macht, als es eigentlich in der Verfassung also steht. Ich habe von dem Angst, wenn wir anfangen, unser politisches System, unser Rechtssystem, unsere Verfassung einfach so zu interpretieren, wie es uns gerade passt.
Also wir müssen einfach ganz klar sagen, es gibt auch diese sui generis Geschichte, wo man sagt, es kann etwas tatsächlich verfassungsritzend sein, obwohl es ein völkerrechtlicher Vertrag ist, wo man nicht irgendeiner supranationalen Organisation beitritt, wo tatsächlich im Prinzip gewisse Verfassungsrechte. Und da gibt es einfach mega viel, die sagen, ja, die Verfassung ist geritzt, die demokratischen Rechte sind geritzt.
Es geht nicht
um... Lass mich noch schnell fertig machen. Und ich habe eigentlich die Frage zuerst gestellt. Bevor du mir gestellt hast, ob ich Angst habe vor mehr. Eigentlich ja. Ich habe Angst um die Schweiz ein bisschen, dass wenn man das Ständemeer nicht dazu nimmt, besonders eine gravierend wichtige Frage, dass das zu einer wirklich gravierenden, brutalen Trennung in der Schweiz könnte sein. Also für mich ist das fast eine Corona-Frage. Oder? Du musst dich erinnern, bei Corona, Familie daheim, der eine hat gesagt, du musst impfen, und der andere hat gesagt, du musst nicht impfen. Und die haben sich angekeift gegenseitig, wer das Recht hatte, auch immer. Und das ist für mich eine sehr ähnliche Frage. Und man lässt eigentlich die kleinen Kantone total im Stich. Und ich habe die Frage nochmal gestellt. Glaubst du, dass wenn das Ständemeer würde kommen, dass das Ding eher würde Bach abgehen, wegen dem Ständemeer?
Es ist ja genau der Grund, wieso die Gegner von dem Stabilisierungspaket das obligatorische Referendum möchten. Ich sage wieder, und das mit dem Referendum sui generis habe ich ganz am Anfang auch angesprochen, das Parlament kann zum Schluss kommen und es geht dort nicht um Verfassung geritzt oder nicht geritzt, aber es geht darum, welche Tragweite hat ein internationales Abkommen. Das Parlament kann zum Schluss kommen, dass das internationale Abkommen von so einer grossen Bedeutung ist, dass man es einem obligatorischen Referendum unterstellt. Das ist das Referendum sui generis. Diese Freiheit hat das Parlament. Ich war Kommissionssprecherin, als wir das letzte Mal darüber geredet haben. Das war etwa vor 3 Jahren. Das Parlament hat das bestätigt. Aber nach unserer Verfassung wäre es eigentlich ein fakultatives Referendum, das wir da ins Spiel bringen. Und nicht, weil ich Angst habe vor den kleinen Kantonen. Ich habe grossen Respekt und überhaupt keine Angst vor welchem Stand auch immer. Auch wenn ich manchmal schon das Gefühl habe, dass die Geschichte mit dem Ständerat und mit dem Ständemeer ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäss und es ist zu einer Zeit entstanden, wo die Gesellschaft noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und für das haben wir heute wahrscheinlich...
Aber hat der Kanton Tessin mit 360'000 Einwohnern gar nicht mehr zu melden, oder?
Kanton Tessin ist mit 360'000 Einwohnern, gehört nicht zu den kleinen Kantonen. Einfach, dass das auch nochmal gesagt ist.
Ja, insgesamt eigentlich schon. Aus der Sicht von Zürich wahrscheinlich schon, oder?
Ja, aus der Sicht von Zürich sind alle Kantone klein.
Genau. Eben, wir wollen ja nicht, dass Zürich allein selig machen wird.
Da bin ich absolut einverstanden. Und zum Glück ist es ja in der Schweiz nicht so, dass Zürcher entscheidet, sondern entweder das Volksmeer. Und zu dem Volksmeer gehören auch alle ländlichen Kantone oder Einwohner von ländlichen Kantonen dazu. Oder halt Ständemeer, wenn die Verfassung das vorsieht. Aber was gefährlich ist, wenn man anfängt, die Verfassung und unsere Grundregeln einfach so zu interpretieren und zu drehen, damit sie dann unserer eigenen Meinung dienen.
Greta Gysin bei mir am Mikrofon, Nationalrätin vom Kanton Tessin. Frage, Greta, wieso redest du so gut Schweizerdeutsch?
Ich habe das Glück, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Meine Eltern sind Deutschschweizer, aber ich bin im Tessin aufgewachsen und von dem her bin ich fast perfekt bilan. Ich kann ein bisschen besser Italienisch als Deutsch, aber ich kann recht gut Schweizerdeutsch.
Und wieso sind ihr Mami und Papi ins Tessin gegangen?
Ja, das ist nach dem Studium. Mein Vater hat in der ETH studiert in Zürich. Und nach dem Studium haben sie gefunden, jetzt wollen wir mal ein Jahr neu mit hin, was ein bisschen exotischer ist. Das war dann halt Tessin. Vor 50 Jahren war das. Und dann ist es halt ein langes Jahr geworden im Tessin. Jetzt sind es eben fast 50 Jahre, wo meine Eltern im Tessin sind. Und die ganze Familie ist dort mit Enkelkindern und meine Geschwister die auch. Genau, das ist jetzt
sie. Du wohnst in Rovio?
In Rovio.
Und dort bist du auch aufgewachsen, in Rovio?
In Rovio bin ich aufgewachsen.
Also du hast ganz starke Wurzeln. Einmal Rovio, immer Rovio.
Ja, also Rovio ist sicher dort, wo mein Herz schlägt, mein Zuhause. Ich habe aber auch Wurzeln in Baselbiet, in Oltigen. Dort kommt die Familie von meinem Vater her. Dort haben wir auch noch ein Grosselternhaus, wo wir auch immer wieder gerne sind. In Zürich habe ich studiert, jetzt politisiere ich in Bern. Also ja, ich bin eine Tessinerin, mein Herz schlägt fürs Tessin, aber ich bin auch vor allem eine Schweizerin.
Nachricht ist jetzt gerade relativ aktuell, dass Novartis in der Schweiz 550 Stellen abbaut. Und die 550 Stellen treffen wahrscheinlich primär das Basel-Land, weil es sind natürlich mega viele Leute, die bei der Novartis arbeiten und letztendlich im Basel-Land wohnen. Und das könnte in Oltigen schon noch zu einem Problem führen, oder? Die aktuelle Situation.
Ja, ich meine, jeder Stellenabbau kann zu Problemen führen, egal in welchem Kanton und welche Leute es dann trifft. Das ist natürlich so. Im Tessin werden im Moment auch Stellen abgebaut. Das ist immer schwierig für die Personen, die betroffen sind, aber auch für das ganze System. Wir haben in der Schweiz trotzdem das Glück, dass die Arbeitslosenquote recht tief ist, auch immer noch. Wir haben in immer noch mehrere Bereiche Fachkräftemangel. Und ich hoffe doch, dass auch die Leute, die im Baselbiet betroffen sind von dem Stellenabbau, dann wieder etwas
Neues erfinden. Reden wir schnell über Prozentzahlen Arbeitslose. Das ist ganz spannend, oder? Es gibt ja die Arbeitslosen und es gibt die Erwerbslosen, oder? Und bei den Erwerbslosen haben wir in Europa etwa 6% und wir in der Schweiz auch. Also wir sind kein Deut besser. Also bei uns, das ist etwas ganz Spezielles. Oder? Die Arbeitslosenzahlen, die wir hier präsentieren, das sind Leute, die beim RAF gemeldet sind. Die sind bei uns arbeitslos. Das kennt man in Europa kennt man das so nicht, sondern redet man von Erwerbslosen. Das sind Leute, die ausgesteuert sind oder Leute, die sich halt nicht bei einem RAF oder etwas Ähnliches gemeldet haben. Und das ist eigentlich die Struktur von diesen Menschen, die theoretisch könnten arbeiten, aber nicht arbeiten oder keine Stelle haben. Das sind die Erwerbslosen. Und da sind wir in der Schweiz eigentlich kein Deut besser im Moment als Deutschland zum Beispiel.
Das sind Leute, die arbeiten wollen und die es nicht können und die einfach nicht mehr im RAF-System drin sind, weil sie halt schon zu lange arbeitslos gewesen sind und darum nicht mehr im Genuss sind von dieser Arbeitslosenversicherung. Das ist in der Tat so. Zum Glück haben wir in der Schweiz ein Sozialsystem, das auch die Leute auffangen, die eben nicht mehr im Genuss von der Arbeitslosenversicherung sind. Also im Genuss ist auch ein bisschen blöd formuliert, aber die nicht mehr Anrecht haben auf Arbeitslosengeld. Zum Glück haben wir ein Sozialsystem,
das genau, aber die ehrliche Zahl ist eigentlich die Erwerbslosenstatistik.
Das ist so. Und mit dem kämpfen wir auch immer wieder. Weil natürlich die Regierung, gerade auch im Tessin, haben wir riesige Diskussionen in den letzten Jahren. Die Regierungen, die bringen natürlich immer gerne die Arbeitslosenquote, weil die ein bisschen besser aussieht. Das ist so. Das ist so. Und jede Person, die nicht erwerbstätig ist und es gerne möchte, sie ist natürlich ein Problem, das man muss angehen. Wir müssen schauen, dass wir eine Wirtschaft aufbauen können, die resilient ist und die auch eben so Arbeitsstellenverlust wie jetzt in Baselbiet oder auch im Tessin kann auffangen.
Du bist nicht nur Nationalrätin, sondern eine sehr junge Nationalrätin geworden, 2019, sondern du bist auch noch Präsidentin von einer Gewerkschaft. Die Gewerkschaft heisst Transfer. Und dort kannst du vielleicht schnell sagen, wer dort repräsentieren bei Transfer genau?
Genau, Transfer ist Personalverband. Wir sind im Bereich Service Public tätig. Wir sind Sozialpartner bei den grossen Bundesbetrieben, bei der Post, bei der Swisscom, bei der SBB, aber auch beim Bundespersonal selber. Und dann haben wir noch viel kleinere Sozialpartnerschaften aber alles in diesem Bereich.
Ihr seid eine klassische Gewerkschaft, also ihr vertretet eure Mitarbeiter?
Wir nennen uns Personalverband, aber ja, wir vertreten unsere Mitglieder, die eben in den Firmen tätig sind, wo wir Sozialpartnerschaften haben, wo wir GAVs, Gesamtarbeitsverträge verhandeln. Und natürlich arbeiten wir aber auch im Interesse der ganzen Belegschaft, weil ob man jetzt Mitglied ist oder nicht bei uns, profitiert man dann trotzdem von diesen bessere Arbeitsbedingungen, die wir verhandeln können, oder von den Lohnentwicklungen, die wir verhandeln können.
Du bist eigentlich viel bei den Gewerkschaften schon aktiv gewesen. Aber bevor du Nationalrätin bist, worden, hast du mal geschafft bei einer Gewerkschaft als Mitarbeiterin. Jetzt bist du in Anführungs- und Schlusszeichen nur noch Präsidentin. Was ist dein Hauptjob heute? Bist du Hauptjob Nationalrätin vom Kanton Tessin oder ist der Hauptjob Präsidentin von der Gewerkschaft Transfer?
Ich bin beides und beides gleich leidenschaftlich. Und ob ich jetzt mehr Nationalrätin oder mehr Präsidentin von Transfer bin, hängt ein bisschen von der Woche ab. Was mich gerade mehr beschäftigt, ich bin angestellt bei Transfer, habe dort einen Teilzeitjob, wo ich würde sagen, ungefähr dem entspricht. Vielleicht ein bisschen weniger ist als das, was ich von der Nationalrat mache. Natürlich ist es auch als Designerin eine grössere Herausforderung, weil ich immer von weit muss anreisen. Das nimmt auch noch Zeit in Anspruch. Und darum kann ich eigentlich nicht noch mehr. Ich würde eigentlich gerne noch mich diversifizieren und noch andere Sachen machen, aber zeitlich liegt es eben leider
nicht. Du bist auch für eine Familie verantwortlich, du hast 3 Kinder. Das kostet ja eigentlich Geld. Kinder sind zwar etwas Schönes, aber es kostet auch ein bisschen etwas. Und du hast auch noch Zwillinge. Und wenn ich richtig gelesen habe, bist du selber auch irgendwie ein Zwilling, oder so?
Genau, ich habe einen Zwillingsbruder, Sebastiano. Und selber habe ich ja 2 Mädchen, 2 Zwillinge, die sind jetzt mittlerweile 8. Ada und Lilia. Und ja, natürlich, das gibt viel zu tun. Es gibt aber auch viel Freude.
Was passiert, wenn jetzt die 8-Jährigen sagen, Hallo Mami, und du hast einen ganz strengen Tag in Bern. Es sind alle auf den Wecker gegangen, solche, die Bürgerlichen da, die da so unkoordiniert argumentieren. Wie ist denn der Empfang im Tessin?
Also für mich ist die Zeit mit meinen Kindern immer Erholungszeit. Natürlich ist es anstrengend, aber es ist auf einem ganz anderen Niveau als das, was ich politisch mache. Und von dem her ist es selten so, dass ich dann keine Zeit mit den Kindern mag verleiden. Sie wissen es natürlich auch, jetzt sind sie mittlerweile so gross, dass ich ihnen ich kann sagen, ich bin heute ein bisschen müde, ich habe einen strengen Tag gehabt, und dann tun sie ihr Verhalten dann auch anpassen und werden automatisch ein bisschen ruhiger. Aber es funktioniert sehr gut.
Tust du daheim schon ein bisschen politisieren mit einem relativ kleinen und jungen Kinder?
Ich versuche, meine Kinder zu erklären, was sie machen. Das ist es so. Und natürlich nehmen sie das wahr. Wir sind auch immer wieder im Bundeshaus, weil es mir ein Anliegen ist, dass sie sehen, wo es Mami dann ist, wenn sie in Bern ist. Und sie haben da Freude und Spass und sie sind da stolz drauf. Meistens sind sie ja stolz. Nur während dem letzten Wahlkampf 23 hat meine Tochter dann mal gefunden, Mami, ich bin natürlich in dieser Zeit viel weg von daheim, und dann sie gefunden, Mami, ich hoffe, dass du nicht wieder gewählt wirst. Und dann habe ich so gefunden, ja, wieso? Ja, dann musst du nicht mehr so häufig auf Bern gehen. Und ich habe es recht herzig gefunden, weil sie dann gleich sehr stolz war, als ich wieder gewählt worden bin. Und das ist auch immer wieder schön, wenn sie wie Freude haben und stolz sind für das, was ich da mache.
Du bist ja 19 in Nationalrätin gewählt worden. Das war der Hype von den Grünen. Dort haben die Grünen so richtig zuschlagen. Im 23 hat die Geschichte wieder ein bisschen anders ausgesehen. Das heisst, du musst im 23 müssen kämpfen, damit du nicht in die Verlustlawine der Grünen reingerätst.
Ja, genau. Im 19. mit der Grünen Welle bin ich brillant gewählt worden in Nationalrat. Und für mich ist eigentlich die viel größere Leistung von mir, dass ich 23 wiedergewählt worden bin, weil dort sind die Voraussetzungen ein bisschen anders gewesen. Und ich bin schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, wiedergewählt zu werden. Und natürlich werde ich 27 auch wieder darum kämpfen, dass ich wiedergewählt werde und dass ich weitere 4 Jahre dann in Bern bleiben kann.
Mir nimmt noch Wunder, wie hast du das eigentlich überhaupt geschafft? Also wenn man den Kanton Tessin anschaut, ist er eigentlich sehr bürgerlich geprägt. Wenn man den Regierungsrat anschaut zum Beispiel, ist er bürgerlich geprägt. Und eigentlich deine Nationalräte, die du um dich herum hast, sind auch eher bürgerlich geprägt. Wie hast du das geschafft? Also nur mit Greta Ausrufezeichen und Gysin. Und ich glaube, hinter dem Gysin war es ein Ausrufezeichen.
Ja, genau.
Du hast geschrieben Greta und Gisin. Und
Greta, Fragezeichen, ah, Gisin. Ausrufezeichen, weil es natürlich im 19. war. Das ist die Zeit, wo Greta Thunberg sehr viel in den Medien war. Das ist ein lustiger Zufall. Natürlich heisse ich schon viel länger Greta als Greta Thunberg, weil ich viel älter bin als sie. Aber das hat sich dann gerade so ergeben, der Slogan. Ja, ich bin seit über 20 Jahren politisch aktiv in Tessin. Ich bin im Gemeinderat, das Gemeindeparlament. Tessin hat fast jede Gemeinde ein Parlament. Ich war im Grossrat 8 Jahre lang und die Leute kennen mich, sie wissen, wie ich arbeite. Ich kann gut kommunizieren, offensichtlich. Sonst hätte ich das nicht geschafft bis in den Nationalrat. Und ich glaube auch, dass die Leute wissen, dass ich seriös arbeite und für die Sache arbeite. Und ja, das hat dazu geführt.
Du hast die politische Ochsentour hinter dir. Du hast Gemeindeparlament gemacht, du hast Kantonsparlament gemacht. Und jetzt auf der nationalen Ebene bist du auch aktiv. Wo hat es am meisten Spass gemacht?
Es hat überall Spass gemacht. Es ist einfach überall anders. Es ist anders und was ich jetzt schätze ich natürlich sehr, dass ich im Nationalrat bin, weil da ist auch die ganze Organisation, die dahinter steckt, auf einem ganz anderen professionellen Niveau als im Gemeindeparlament oder im Kantonsparlament. Und die Themen sind natürlich mehr die, wo wirklich bewegen, was aber nicht heisst, dass Gemeindepolitik und Kantonspolitik nicht wichtig ist. Auch dort kann man sehr, sehr viel bewegen. Was schön ist in Bern, ist, dass man ganz viele Leute trifft von der ganzen Schweiz mit ganz spannenden Profilen aus allen Parteien und das ist ein Privileg, wo man natürlich, wenn man im Kanton politisiert, nicht hat, weil dort alle vom gleichen Kanton sind und das genieße ich sehr.
Aber kann man sagen, eigentlich in einem Gemeindeparlament kann man wirklich bewegen, auf kantonaler Ebene, also in einem Grossrat oder Kantonsrat, kann man, naja, noch ein bisschen vielleicht bewegen, aber jetzt hat man schon eine starke Verwaltung auf der Seite, wo man vielleicht manchmal schon ein bisschen dagegen muss ankämpfen. Und jetzt geht man nach Bern und da kann man gar nicht mehr bewegen. Jetzt bist du noch einer von 200 und dort hast du eine mega riesengroße Verwaltung, die extrem viel vorspurt und extrem viel weiss auch. Also es ist wahrscheinlich persönlich, wenn man gerne so ein bisschen Resultat sieht, ist wahrscheinlich ein Gemeindeparlament fast befriedigender als ein Nationalrat.
Das hat natürlich etwas, dass man auf Gemeindeebene das Ergebnis viel schneller und konkreter sieht, als wenn man auf Kantonsebene und auf Bundesebene politisiert. Ich würde aber nicht sagen, dass man dort nichts bewegen kann. Also wenn man nichts bewegen kann, dann ist man eventuell am falschen Ort. Dann ist Politik vielleicht nicht das Richtige. Aber man sieht das Ergebnis weniger. Und natürlich, es bleibt mehr auf der umfassbaren Ebene. Und was natürlich auch stimmt, ist, dass die Verwaltung eine sehr wichtige Rolle spielt und je höher, desto mehr. Das ist absolut so. Wir sind aber auch dankbar, dass wir eine Verwaltung haben, die gut funktioniert, weil ohne das Wissen von der Verwaltung und ohne die Vorarbeit von der Verwaltung es gar nicht möglich wäre, im Parlament zu politisieren.
Eine allerletzte kurze Frage. 2027 sind wieder Nationalratswahlen. Trittst du wieder an? Ja, nein. Und gleichzeitig kommt das ganze EU-Dossier, die Kompass-Initiative ist am Tschädern. Also es wird wahrscheinlich sehr heiß diskutiert werden. Wie siehst du es 2027? Siehst du dem locker entgegen?
Also es ist eine Wahl und locker im Sinn von, ja, es ist ein demokratischer Termin, den wir haben, der auch wichtig ist. Und ich bin froh und dankbar, haben wir den. In anderen Ländern, wo sie die Möglichkeit nicht haben, geht es den Leuten nicht besser. Natürlich ist es dann persönlich auch eine rechte Herausforderung. Und es ist ja ein Job, wenn man den Job verliert, dann wird die Kündigung gerade in aller Öffentlichkeit dann ausgesprochen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist ja die freie Wahl, überhaupt Politik zu machen, zu politisieren. Von dem her, ich bin ziemlich gelassen und entspannt.
Greta Gysin, ganz herzliche Grüße an deine Kinder, herzliche Grüße nach Rovio, herzliche Grüße in Kanton Tessin und es wäre schön, wenn wir uns mal im Tessin treffen könnten. Herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Danke dir.